Und nun in der Septuaginta, in der ältesten griechischen Übersetzung, heißt es hier bei Vers 5, da wird der Herr kundtun, wer sein ist, steht, der Herr kennt, die sein sind. Diese Formulierung in 2. Timotheus 2, das ist also eine Anspielung auf die Stelle hier. Und dann die weitere Siegelinschrift sagt, jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Und jetzt schauen wir, 4. Mose 16, Vers 20. Korah hat sich also versammelt beim Eingang der Stiftshütte, Vers 19. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde. Also die Wolkensäule kam. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde. Und ich will sie vertilgen in einem Augenblick. Und dann Vers 24, redet zu der Gemeinde und sprich, hebet euch ringsum weg von der Wohnung Korahs, Datans und Abirams. Vers 26, und er redete zu der Gemeinde und sprach, weichet doch von den Zelten dieser gesetzlosen Männer und rührt nichts an, was ihnen gehört, dass ihr nicht weggerafft werdet in allen ihren Sünden. Und dann kommt Vers 27, und sie hoben sich ringsum weg von der Wohnung Korahs, Datans und Abirams. Und die werden dann vernichtet. Also da werden sie aufgerufen, sich von diesen Rebellen abzusondern, damit sie nicht auch unter ihr Gericht kommen. Und das ist genau das, was wir hier haben. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Also es geht darum, Leute wie Hymenäus und Philetus, die zerstören den Glauben und von denen muss man sich trennen. Genauso wie man sich von der Rotte Korahs trennen musste. Und jetzt geht der Text weiter. In einem großen Haus, 2. Timotheus 2, Vers 20. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn sich nun jemand von diesen wegreinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Im Tempel gab es goldene und silberne Gefäße. Das waren Gefäße zur Ehre Gottes. Es gab aber im Tempel auch gewisse Geräte, die konnten zum Beispiel aus Ton sein. Aber wenn die mit irgendetwas Unreinem in Berührung kamen, durfte man die nicht mehr reinigen. So steht das in 3. Mose, sondern die musste man zerschlagen. Aber metallene Gefäße, die konnte man scheuern und wiederverwenden. Und nun hier, wie dieser Kontrast gemacht, es gibt goldene und silberne Gefäße und irdene und hölzerne. Die einen sind zur Ehre Gottes und die anderen zur Unehre. Und so muss quasi eine Trennung geschehen zwischen den wahren Gläubigen zur Ehre Gottes, goldene und silberne Gefäße, und solchen, die wie Hymenäus und Philetus den Glauben zerstören, mit falschen Lehren. Und darum kommt dann die Erklärung, Vers 21, wenn sich nun jemand von diesen reinigt, ich habe auf dem Blatt geschrieben bei Punkt 7, zu 2 Vers 21, das Verb reinigen oder wegreinigen heißt auf Griechisch ekkateiro. Nicht nur kateiro, reinigen, sondern ekkateiro, ausreinigen. Das heißt reinigen, indem man sich absondert. Wegreinigen. Dieses Wort kommt im Neuen Testament nur noch in 1. Korinther 5, Vers 7 vor. Und dort geht es darum, dass jemand in der Gemeinde Hurerei begangen hat. Und Paulus sagt, ihr müsst diese Person ausschließen aus der Gemeinde. Und sie müssen sich also so von dem Sauerteig wegreinigen. Aber hier haben wir nun etwas Gegensätzliches. Hier werden nicht die falschen Lehrer hinausgetan. Wie 1. Korinther 5, sondern hier müssen sich nun die Gefäße zur Ehre, die müssen sich selber zurückziehen. Also der normale Fall in einer Gemeinde Wenn sie gesund ist, dann kann sie das Böse durch Gemeindezucht eben bestrafen, sodass der Betroffene ausgeschlossen wird. Das Ziel ist aber seine Wiederherstellung. Das ist ganz klar. Aber es muss geschehen bei diesen schweren Sünden, wie es der Korinther 5 erwähnt, eben Hurerei, also auch vorehelicher Geschlechtsverkehr, das nennt die Bibel Hurerei. Da muss die Gemeinde eingreifen. Aber nicht bei jeder Sünde, sondern es ist dort ein Katalog von ganz schweren Dingen, auch Lästerung, Trunksucht. Aber das Ziel ist die Wiederherstellung. Aber wenn die Gemeinde schon so vom Bösen durchdrungen ist, dann kann man nicht mehr. Und dann gilt es, dass eben der Treue sich trennt. Und das ist die Situation von 2 Timotheus 2. Da müssen also die Gefäße zur Ehre, die goldenen und silbernen Gefäße, die müssen sich wegreinigen. Aber es gibt eine Verheißung. Wenn man das so macht, wenn sich nun jemand von diesen Gefäßen der Unehre wegreinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Doppelt. Er war ja schon ein Gefäß zur Ehre, ja? Als goldenes und silbernes. Aber dadurch, dass er sich wegreinigt, wird er hier nochmals in praktischer Hinsicht vorgestellt, ein Gefäß zur Ehre, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Und dann wird erklärt, die jugendlichen Lüste aber fliehe. Auch wieder ein Befehl, habe ich rot angestrichen. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden. Und jetzt steht nicht einfach allein. Und wäre so ein Aussiedler, der sich nirgendwo in eine Gemeinde einfügen kann, ja? Nichts davon. Mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Ein reines Herz ist ein Herz, das wirklich aufrichtig ist. Und wir müssen die suchen, die den Herrn auch anrufen, wirklich dem Herrn treu sein wollen. Also wegreinigen, aber dann streben positiv nach Gerechtigkeit, nach Glauben, nach Liebe, nach Frieden, aber eben zusammen mit den anderen, die das auch tun. Vers 23, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht oder ein Sklave des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Also ein Knecht soll solche, die falsch stehen, mit denen soll er nie streiten. Er soll milde sein und lehrfähig. Was heißt lehrfähig? Das heißt, dass man nicht wütend wird, wenn der andere mit seinen komischen Ansichten kommt, sondern dass man wirklich bemüht ist, von der biblischen Lehre her ganz sachlich und verständlich rüberzubringen, was ist denn da genau falsch? Und was ist das biblisch Korrekte? Das ist Lehrfähigkeit. Und das soll eigentlich jeder Knecht des Herrn eben das so rüberbringen, verständlich machen, nicht einfach sagen, das ist falsch. Warum? Das habe ich immer als falsch angeschaut. Nein, sondern wirklich biblisch begründen. Warum? Lehrfähig, duldsam. Und eben mit Sanftmut, das heißt also nicht mit Härte und Überheblichkeit, die Widersacher zurechtweist. Immer im Blick darauf, dass Gott ihnen Buße und Einsicht schenken kann. Also ganz wichtig, es geht hier besonders um Anweisungen für die letzten Tage. Und das wird jetzt deutlich in Kapitel 3, Vers 1. Das habe ich ja schon gelesen. Ich lese darum nur noch Vers 1. Bis Vers 6 habe ich schon gelesen. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Ich habe auf dem Blatt unter Punkt 9 geschrieben, die letzten Tage. Das bedeutet in der Bibel die Endzeit. Es gibt ja verschiedene Ausdrücke, die die Endzeit bezeichnen, wie am Ende der Jahre, Ezekiel 38, oder am Ende der Zeit, Daniel 8, oder in jenen Tagen und zu jener Zeit, Joel 4, Vers 1, oder die letzte Stunde, 1. Johannes 2, Vers 18, oder die letzte Zeit, Judas, Vers 17, oder wie hier, die letzten Tage. Übrigens, die Endzeit ist in der Bibel immer die Zeit, in der das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung zurückkehrt ins Land der Vorväter. Und wir wissen, die erste Einwanderungswelle hat stattgefunden 1882 und viele weitere sind gefolgt bis heute, sodass Millionen aus allen 5 Kontinenten zurückgekehrt sind ins Land der Väter. Wir leben in der Endzeit. Das ist aber eine Periode. Und hier wird jetzt die Endzeit beschrieben in der Christenheit. Das ist ganz wichtig. Weil diese 18 Kennzeichen der Menschen, die wir schon gelesen haben, von denen findet man viele in Römer 2. Am Schluss. Da beschreibt Paulus die Heidenwelt zu seiner Zeit. Genau gleiche Ausdrücke. Den Eltern ungehorsam und so weiter. Findet man auch in der Zeit der alten Griechen. Und all die Unzucht und so weiter findet man alles bei den alten Griechen. Aber durch das Christentum ist vieles anders geworden. Und viele heidnische Unmoral wurde massiv zurückgedrängt in den sogenannten christlichen Ländern wie Europa und Nordamerika. Aber hier, wenn hier gesagt wird, in der letzten Zeit werden die Menschen so sein, dann bedeutet das, dass innerhalb der Christenheit, der bekennenden Christenheit, da wird die alte Unmoral des Heidentums wird wieder neu Einzug halten. Und das haben wir ganz drastisch erlebt seit diesem Dammbruch der 60er Jahre. Was die 68er uns gebracht haben, die haben uns wirklich die ganze Gesellschaft kaputt gemacht. Alle Moral haben sie über den Haufen geworfen. Und jetzt können wir es auslöffeln. Es ist genau das, was hier beschrieben wird. Das hat sich besonders seit den 60er Jahren so massiv in unserer Gesellschaft durchgesetzt. In der Trendforschung, braucht man ja für die Wirtschaft, man muss ja immer wissen im Voraus, was jetzt trendy wird. Da unterscheidet man gewisse Megatrends der Gesellschaft. Und ein Megatrend heute ist Selbstverliebtheit. Ja, der erste Punkt hier ist, denn die Menschen werden eigenliebig sein. Das erste ist Selbstverliebtheit. Das ist ein Megatrend der heutigen Gesellschaft. Und dann geldliebend. Noch nie hat sich die Börse so entfaltet, wie das heute ist. Noch nie hat man solche Geldmengen gehabt und im Verhältnis zur Bevölkerung, die das besitzt, wie heute. In der ganzen Geschichte noch nicht absolut einzigartig. Und das ist bei uns gleichzeitig, ist ja nicht schlecht, wenn man viel Geld hat, aber an sich, ja, kommt darauf an, was man damit macht und wie man es bekommen hat. Aber unsere Gesellschaft liebt das Geld auch noch. Das ist der Punkt, die Geldliebe, das ist das Üble. Zweiter Punkt. Wir können jetzt durchgehen durch jeden Punkt. Das ist so dramatisch, unsere nachchristliche Gesellschaft seit den 60er Jahren. Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar. Was an Lästerung heute möglich ist, wie das Christentum auch in Theaterstücken und in Filmen verhöhnt werden kann, was früher sofort zu einem Gerichtsfall geworden wäre, ist heute absolut akzeptabel von der Gesellschaft. Ohne natürliche Liebe. Wenn man denkt an das ganze Problem der Abtreibung, denn das Wort Storge hier bezeichnet speziell Liebe zwischen Eltern und Kindern. 50 Millionen Abtreibungen, 40 bis 50 Millionen Abtreibungen pro Jahr weltweit. Und ich kann nicht auf alle Ausdrücke eingehen, aber noch ganz wichtig scheint mir, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Denn die Liebe zum Vergnügen, das hat solche Ausmaße angenommen in unserer Gesellschaft, wie das früher nie war. Natürlich, das Vergnügen war immer da, war immer ein Teil der Gesellschaft, aber dass der Mensch so nur noch für das Vergnügen lebt, Das ist unglaublich. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Sie sind zwar religiös. Der Mensch heute ist nicht unreligiös. Atheismus hat schon längst abgedankt. Das ist vorbei. Der Atheist ist völlig altmodisch. Der ist überhaupt nicht mehr in. Religiosität, Spiritualität, ja. Die eine Form der Frömmigkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Und dann heißt es weiter. Nein, ich möchte noch zuerst hinweisen, unter Punkt 9 heißt es ja von den letzten Tagen, sie werden schwere Zeiten sein. Das Wort schwer heißt hier Chalepos. Das bedeutet schwer, schwer zu ertragen, wild, wütend, rau, gefährlich. Also jede Übersetzung ist richtig, ja? Alles drin, gefährliche Zeiten, wo man mitgerissen werden kann. Dieses Wort kommt nur noch einmal vor im Neuen Testament, in Matthäus 8, Vers 28. Dort ist es übersetzt mit wütend. Es geht um diese besessenen und nackten Gadarener, von unzähligen Dämonen besessen. Und die kommen da aus den Grüften hervor, wütend. Und das Wort Chalepos. Also das Wort, das noch einmal im Neuen Testament vorkommt, und es bezeichnet diese Wut der Dämonen, die den Menschen bis zur totalen Selbstentblößung bringen. Vor kurzem war die Street-Parade in Zürich. Woher kommt das, wenn der Mensch die Selbstentblößung anstrebt? Das ist immer ein Wirken von Dämonen. Und interessant, dieses Wort Chalepos nochmals hier, die letzten Tage. Wütende Zeiten, wo also die Dämonenwelt eine Wut entlädt. Und dann haben wir in diesen Versen 1 bis 5 18 Kennzeichen der Menschen in der Endzeit. 18 ist 3 mal 6. Das erinnert so schön an 666, 666 in Offenbarung 13, 18. Die Zeit, die antichristliche Zeit. Jetzt lese ich weiter, Vers 6. Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, welche mit Sünden beladen, von mancherlei Lüsten getrieben werden, die immer da lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Mal hat es geläutet an der Tür und dann ist der Vater aufgestanden vom Tisch. Sie hatten gerade eine Familienandacht, lasen 2. Timotheus 3. Und dann war ein Zeugen Jehovas an der Tür. Was nicht deiner, es sind ja immer zwei. Und dann sagt er, ach, von Ihnen haben die gerade gelesen. Ist ja nicht möglich. Ja, klar. Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, welche mit Sünden beladen von mancherlei Lüsten getrieben werden, die immer da lernen. Die lesen dauernd Erwachet und Wachturm. Immer da lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das ist auch eine Endzeiterscheinung. Und dann geht es weiter, Vers 8. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden. Also widerstehen auch diese, also die Menschen der Endzeit, der Wahrheit. Menschen verderbt in der Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens. Sie werden aber nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch der von jenen es wurde. Jannes und Jambres, wer ist das? Kann man die Konkordanz hervornehmen, mal suchen. Man findet keinen Jannes und keinen Jambres. Aber man muss die rabbinischen Schriften lesen. Die alten Rabbiner kannten Jannes und Jambres. Das waren zwei ägyptische Zauberer zur Zeit von Mose. Und im aramäischen Targum, Jonathan, nicht wahr? Das Alte Testament auf Hebräisch wurde ja für die Juden nach der babylonischen Gefangenschaft, die nicht mehr so gut Hebräisch konnten, wurde in der Synagoge immer auf Aramäisch übersetzt. Und diese Übersetzungen hat man dann auch schriftlich niedergelegt und die nennt man Targumim. Aber diese Übersetzungen sind oft Umschreibungen. So ein bisschen gute Nachricht, Hoffnung für alle. Es sind keine Übersetzungen, es sind Umschreibungen. Und man hat sie auch nicht als Übersetzungen gebraucht. Man hat immer zuerst in der Synagoge den Bibeltext gelesen und dann hat man die Targum-Übersetzung gemacht. Das war also eine Umschreibung mit Kommentarfloskeln eingefügt. Ich meine, das kann man auch machen mit Hoffnung für alle und so weiter oder NGÜ. Man muss einfach im Klaren sein, das sind keine Übersetzungen. Übersetzungen, die gehen nach dem wörtlichen Text, aber es sind Übertragungen. Es sind Targumim, wo man gleich noch ein bisschen Erklärung bekommt. Ich habe schon gehört, wie Leute gesagt haben, ich habe von der NGÜ, von der Neuen Genfer Übersetzung, den Römerbrief gelesen, jetzt habe ich den Römerbrief verstanden. Ist doch schön, schönes Zeugnis. Aber das ist nicht die Grundbibel. Das ist einfach ein Targum, der helfen kann. Und nun im Targum Jonathan, 2. Mose 7, 11, wo es geht um die Zauberer, die Mose, die Wunder von Mose nachahmten, die werden dort genannt Jenis und Jimbres. Sie kommen je nach rabbinischer Schrift noch ein bisschen abgewandelt vor. Das sind diese Jannes und Jambres. Und die kannte Paulus aus seiner Ausbildung zum Rabbiner, früher bei Gamaliel. Oder überhaupt durch sein Studium der rabbinischen Traditionen. Und er nennt er sie so, weil die tatsächlich so geheißen haben. Und das wurde im Judentum neben der Bibel überliefert. Jannes und Jambres haben 4 göttliche Wunder versucht zu imitieren. Sie haben auch, wie Mose, ihre Stäbe zu Schlangen auf den Boden geworfen, 2. Mose 7, 11 bis 12. Sie haben Wasser in Blut verwandelt, 2. Mose 7, 22. Und sie haben auch zur Froschplage noch mehr Frösche hinzugefügt, 2. Mose 8, Vers 7. Und dann ging es um Staub, der zu Stechmücken wurde. Haben sie es auch versucht mit ihrer ägyptischen Magie? Ging nicht. Da haben sie gesagt, das ist Gottes Finger. Aus toter Materie etwas Lebendiges zu schaffen, das kann auch der Satan nicht. Und so mussten sie eingestehen, das geht nicht. Aber gewisse Wunder haben sie imitiert, aber nicht alles. Und nun stellen wir uns vor, wir sind auf einer ganz kleinen Insel, 4x4 Meter, ich allein mit meiner Frau und noch die Bibel. Und wir wissen nichts, was geht in Europa und in Nordamerika. Und dann lesen wir hier, gleicherweise wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, also widerstehen auch diese der Wahrheit. Also in der Endzeit muss es Widerstand geben, in dem göttliche Wunder imitiert werden. Das muss so kommen in der Endzeit. Also in der Zeit von 1882 bis 2004 und weiter, ja? In dieser Zeit muss ein Widerstand gegen die Wahrheit kommen, in dem Wunder imitiert werden. Nun, wir haben ja alles erlebt. Im biblisch-christlichen Bereich 3 Wellen. 1906, die erste Welle. Das war die Bewegung die Pfingstbewegung. Leute sind auf den Rücken gefallen, haben das Bewusstsein verloren, haben begonnen plötzlich zu lallen, obwohl sie es nicht verstanden. Zweite Welle kam 1960. Nach 1960, das war die sogenannte charismatische Bewegung, die hat alle Kirchen erfasst. Und dann ab den 80er Jahren eine dritte Welle, die Power Evangelism Bewegung, die hatte als Ziel, alle Gemeinden, die noch nicht durch die charismatische Bewegung erreicht worden war, nun auch zu erreichen. Und die geht bis heute. Und da geschehen Zeichen und Wunder in Massen, aber gewisse Zeichen können sie gar nicht imitieren. Zum Beispiel das Sprachenreden. Wo findet man einen unter den Millionen, die Zungen reden, der könnte Sprachen reden? Ich bin noch nie einem solchen begegnet. Warum nicht? Weil in der Apostelgeschichte konnten die fremde Sprachen reden. Es war ja nicht das erste Mal, dass jemand in Sprachen geredet hat in der Bibel. Das gab es ja schon früher, 1. Mose 11. Die haben plötzlich Sumerisch sprechen können. Akkadisch und Hebräisch und so weiter. Die konnten die Sprache beherrschen. Und das kann Satan offensichtlich nicht. Einem Menschen eine fremde Sprache, die er nicht gelernt hat, eingeben, sodass er sie beherrscht als Fremdsprache. Und Paulus sagt ja, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Nicht der Heilige Geist in mir, wie es in Hoffnung für alle heißt. Oder in Gute Nachricht. Der Heilige Geist in mir. Nein, mein Geist, mein menschlicher Geist kann die Sprache. Und das können sie nicht. Sie können nur etwas sagen, aber die Worte selber, die Silben, verstehen sie nicht. Und es gibt das Phänomen, dass jemand plötzlich eine fremde Sprache spricht, richtig verständliche Sprache, aber dann sind sie ausgeschaltet. Nicht sie sprechen die Sprache. Das gab es zum Beispiel auch schon früher in der Zeit der Camisadenbewegung in Frankreich, im 17. Jahrhundert, da gab es ein Mädchen, das konnte plötzlich in Trance Hochfranzösisch sprechen. Also in Trance. Das kann der Teufel. Aber da muss er immer den menschlichen Geist auf die Seite tun. Aber was er nicht kann, so dass der menschliche Geist voll da ist und er kann die Sprache sprechen, das kriegt er nicht hin. Aber Gott hat es getan. Das ist Gottes Macht. 1. Mose 11 hat es gekonnt. 1. Mose 2 auch. Adam konnte sofort sprechen nach der Erschaffung. Der musste nicht lernen, wie wir als Kinder. Gott hat ihm das ganze Sprachsystem, Sprachproduktion und Sprachverständnis, beides eingegeben. Gott konnte zu ihm sprechen und er hat es gerade verstanden. Das konnte Gott auch tun in Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 19, 1. Korinther 12 bis 14. Das können die Heutigen nicht. Das ist interessant. Warum können sie das nicht? Und dann sagen sie, ja, es gibt eben zwei Arten Sprachenreden. Es gibt das ist einfach so ein Lallen, das man nicht versteht. Und es gibt dann das Sprechen mit wirklichen Sprachen. Und sage ich, ja, und warum kannst du das mit den richtigen Sprachen kannst du nicht? Wo sind die Leute, die auf die Straße gehen können und die Albaner verstehen es und die Türken? Nein. Gott wirkt das eine. Ja, warum wirkt er das andere nicht? Warum könnt ihr das nicht? Und sie können es einfach nicht. Aber das ist ein Beispiel. Satan kann diese Imitation kann er nicht. Wo der Mensch voll seinen Geist behält und sein Geist wirkt. Also so können wir merken bei gewissen Zeichen, die können sie nicht nachmachen, wie Jannes und Jambres. Und anderes können sie. Kranke heilen, der Teufel kann auch heilen. Krank machen kann er auch. Hiob, ja, das war Angriff mit biologischen Waffen. Kann er. Frösche vermehren, kann er auch. Reproduktion aktivieren, geht. Ja, vor der Gentechnik. Aber eben gewisse Grenzen sind ganz klar gesetzt. Und so wird also klar, in der Endzeit werden göttliche Wunder satanisch imitiert. Und da müssen wir aber nicht nur an diese drei Bewegungen denken, sondern an die ganze esoterische und okkulte Welle, die besonders seit den 60er Jahren ganz Europa und Nordamerika überflutet hat. Ich lese weiter. Vers 9, sie werden aber nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden. Wie auch der von jenen es wurde. Es wird also ein Ende geben, wo wirklich offenbar wird, wie das daneben ist. Wo man plötzlich merkt, das ist ja total daneben. In 2. Mose 9, Vers 11, da werden die Zauber, Jannes und Jambres, selber betroffen und bekommen Beulen, die ausbrechen. Und dann heißt es, sie konnten nicht mehr vor dem Pharao stehen, sondern sie mussten sich schämen und weggehen. Für Ägypter war Unreinheit der Haut etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Darum haben sie auch die Leichen dann mumifiziert. Ja. Die Erhaltung der Haut war etwas ganz, ganz Wichtiges. Und so wurde richtig ihr Unverstand deutlich, indem diese hässlichen Beulen sichtbar wurden. Ich lese weiter. Vers 10. Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe, mein Ausharren, meine Verfolgungen, meine Leiden. Welcherlei Leiden mir widerfahren sind in Antiochien, in Ikonium, in Lystra. Welcherlei Verfolgungen ich ertrug, und aus allen hat der Herr mich gerettet. Jetzt haben wir hier dieses Du aber. Das ist ganz eindrücklich im 2. Timotheusbrief. Ich habe unter Punkt 8 aufgeführt, schon in 2 Vers 23 hatten wir Du aber. Und jetzt 3 Vers 10 und dann Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und 4 Vers 5. Du aber sei nüchtern. Dieses Du aber ist so persönlich an Timotheus gerichtet. Schau, es gibt diese und diese und diese Verwirrung. Und jetzt spricht er ganz persönlich zu Timotheus, du aber, im Gegensatz zur Masse. Also wir sollen uns nicht nach der Masse orientieren, sondern der Herr spricht durch den 2. Timotheusbrief ganz persönlich zu uns und er sagt, schau mal, diese Dinge, du aber. Und so wird Timotheus im Gegensatz zur Masse gestellt und aufgefordert. Er soll aber wirklich bewusst den Weg der Treue wählen. Und das Erste, was er sagt, du aber hast genau erkannt meine Lehre. Heute ist man ja so, dass man findet, Lehre muss man nicht so im Detail ausbuchstabieren. Das ist alles so Buchstabenklauberei. Aber der Bibeltext hängt ja an den Buchstaben. Man kann ja mal einen Versuch machen, einen schönen Text auf dem PC und dann macht man auswählen, wird alles schwarz und dann löschen. Dann alle Buchstaben weg, dann muss man schauen, wie viel noch vom schönen Text übrig bleibt. Der Inhalt wird ja durch die Buchstaben getragen. Und wenn wir den Buchstaben der Bibel keine Ehrfurcht entgegenbringen, indem wir sie genau nehmen, ja, dann verstehen wir auch die Lehre nicht. Und Paulus sagt, du aber hast genau erkannt meine Lehre, nicht so ungefähr. Halte fest, das Bild gesunder Worte. Aber nicht nur die Lehre, dann auch das praktische Umsetzen, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe, mein Ausharren. Und dann schreibt er über diese Verfolgungen aus Apostelgeschichte 13 und 14. Und aus dieser Gegend kam ja Timotheus, Lystra, Derbe. Das alles erlebt, was ich da durchgemacht habe. Auch da wieder kein Wohlstandsevangelium. Aber du hast gesehen, was ich gelitten habe. Und ich habe mich ganz für die Sache des Herrn eingesetzt. Und es ist nicht so gewesen, dass mein Leben irgendwie sehr einfach war und problemlos. Aber, und aus allen hat der Herr mich gerettet. Das war es. Gut, am Schluss ist Paulus geköpft worden. Aber erst als es Zeit war, so eindrücklich, das hat mal Whitfield, dieser gesegnete Evangelist in Nordeuropa und Amerika aus der Erweckungszeit, 18. Jahrhundert, wurde vom Pöbel angegriffen und wäre beinahe ums Leben gekommen. Und später hat er geschrieben, es ist unglaublich, wie unsterblich die Heiligen sind. Wenn noch nicht die Zeit ist, dann sterben sie einfach nicht. Und aus allen hat der Herr mich gerettet. Das hat Paulus erlebt. Und dann generalisiert er Vers 12, alle aber auch, die gottselig oder gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Was mich bewegt ist, es heißt hier nicht, die gottesfürchtig leben, sondern leben wollen. Es fängt ja auch an, damit wir wirklich diesen Vorsatz in unserem Herzen haben, mit dem Herrn und in Ehrfurcht vor ihm und seinem Wort zu leben. Aber da heißt es, bereits diejenigen, die das wollen, ob es uns immer gelingt, das ist eine andere Frage, aber die das wollen, die werden verfolgt. Das hat Konsequenzen. Wenn wir wollen, am Wort Gottes festhalten und das auch umsetzen in unserem Leben, dann Vers 13, böse Menschen aber und Wundertäter werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Ich habe hier aufgeschrieben unter Punkt 12 zu Vers 13, Goes im Griechischen heißt Wundertäter. Kann auch ein Trickser bedeuten. Oder ein wirklicher Wundertäter oder auch ein Trickser, beides. Und da sagt Paulus, solche Wundertäter werden fortschreiten im Bösen. Es wird also eine Entwicklung geben. Ja, das läuft wellenförmig, kann man sagen, und wird immer intensiver. Und was mich sehr bewegt an dieser Stelle, es heißt, indem sie verführen und verführt werden. Also Verführer können auch Verführte sein. Wir denken immer, die Verführten, das sind die Opfer. Aber hier nennt Paulus sogar die Verführten böse Menschen. Und da ist ein wichtiger Grundsatz. Menschen, die nicht auf Gott hören wollen, die können zu dem Punkt kommen, wo Gott sie in etwas Böses fallen lässt. Das lernen wir auch aus Römer 1, wo gezeigt wird, Menschen, die den Schöpfer Gott ablehnen, wie die dann plötzlich in alle mögliche Unmoral fallen können. Darum hat Gott sie dahin gegeben. Und das ist ein Prinzip, wenn ich die Wahrheit nicht will und mich gegen die Wahrheit stelle, kann Gott zulassen, dass ich verführt werde und dann wieder andere verführe. Jetzt kommt wieder ein Du aber, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Ganz persönlich. Du musst dich nicht entwickeln, wie in der liberalen Theologie. Da geht man immer schön weiter, oder? Zuerst hatte man Einteilung in Fragmente, die 5 Bücher Mose, dann geht man weiter zur nächsten Theorie, dann wieder zu einer neuen Theorie und dann wieder eine neue Theorie. Das Christentum, die christliche Lehre entwickelt sich. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. In Vers 14 sagt er, du weißt, von wem du gelernt hast. Das kam später. Zuerst hat Timotheus als kleines Kind die Heilige Schrift, das Alte Testament, kennengelernt. Durch Mama und Oma. Aber später ist er mit Paulus in Kontakt gekommen und mit anderen neutestamentlichen Propheten, Aposteln. Und von denen hat er die neutestamentliche Wahrheit gelernt. Also Vers 14 hat Bezug auf die neutestamentliche Offenbarung, Vers 15 auf die alttestamentliche Offenbarung. Und dann heißt es in Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Warum alle Schrift? Warum nicht nur die Schrift? Alle sagt nun, nicht nur die heiligen Schriften, die du von Kind auf kennst, das Alte Testament, von 1. Mose bis Malachi, sondern auch die neutestamentliche Offenbarung. Alle Schrift, Ate und Ente, ist von Gott eingegeben. Ich habe unter Punkt 16 geschrieben, dieser Vers hier ist eine klassische Inspirationsstelle. Der Ausdruck von Gott gehaucht, griechisch Theopneustos, bedeutet, dass Gott durch den Bibeltext direkt zu uns spricht. Nicht wahr? Wenn ich spreche, dann muss der Hauch durch meinen Atemkanal hindurch. Nur so kann man kommunizieren. Ohne Hauch geht gar nichts. Gibt es keine Kommunikation. Und hier steht, alle Schrift ist von Gott gehaucht. Das heißt, durch die ganze Heilige Schrift spricht Gott direkt zu uns. Dieser Vers geht weiter, als wenn man sagen würde, die Bibelschreiber waren durch den Heiligen Geist inspiriert. Das waren sie. Aber dann könnte jemand sagen, gut, das waren sie, aber beim Aufschreiben haben sie auch noch eigene Ideen in den Text gebracht. Aber hier wird vom Endprodukt, von dem Geschriebenen gesagt, es ist Gott gehaucht. Und das zerschlägt jegliche Kritik an der Bibel. Das Geschriebene ist Gottes direkte Rede. Nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Da sehen wir diese Allgenügsamkeit der Heiligen Schrift. Das sind alles Resultate, die die Heilige Schrift in uns bewirkt, wenn wir sie mit Ehrfurcht lesen und auf unser Leben beziehen. Sie überführt uns, wo wir nicht klar sind. Sie weist uns zurecht, wo wir wüssten, was richtig wäre, aber wir tun es nicht. Ist nicht das Gleiche. Überführen tut man dort, wo man nicht klar ist. Zurechtweisen, da weiß man es, aber man tut es trotzdem nicht. Und dann zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Die Bibel belehrt uns einfach. Und das Ziel ist, eben ein Mensch Gottes zu sein. Im Alten Testament findet man verschiedene Personen, die werden genannt Mann Gottes. Mose, der Mann Gottes. Elia, der Mann Gottes. Und das entspricht diesem neutestamentlichen Ausdruck, der Mensch Gottes. Und diese Männer Gottes, das waren so Einzelpersonen, die sind Gott treu geblieben, auch wenn die Masse andere Wege gegangen ist. Und da wird wieder betont, Gott möchte, dass jeder Erlöste ein Mann Gottes ist, beziehungsweise eine Frau Gottes. Wo man auch bereit ist, ohne große Massen geradlinig weiterzugehen. Noch etwas unter Punkt 14. Da haben wir den Ausdruck, die heiligen Schriften. Griechisch Hiera Grammata. Das heißt wörtlich heilige Buchstaben. Da sehen wir, wie das Bezug hat auf das einzelne Zeichen im Grundtext, das eben von Gott inspiriert ist. Und was mich da bewegt ist, hier wird nicht das übliche Wort für heilig gebraucht, sondern ganz spezielles. Hiera wurde in der Zeit des Neuen Testaments verwendet, auch außerhalb der Bibel, für die Heiligkeit des Tempels. Also die Hiera Grammata, das sind die Buchstaben oder die heiligen Schriften, die der Heiligkeit des Tempels entsprechen. Und es war so, in Jerusalem im Tempel hat man den hebräischen Grundtext aufbewahrt, mit besonders prächtigen Handschriften. Das war der Referenztext. Also wenn man seine Bibel in der eigenen Synagoge überprüfen wollte, der Überprüfungstext war in Jerusalem, im Tempel. Und das waren eben tempelheilige Bücher. Und es war so, ich habe das in meinem Buch, der Messias im Tempel, habe ich auch die Quellen angegeben, woher das kommt. Da war es verboten, zum Beispiel irgendwelche profane Literatur mitzubringen. Wenn man zum Tempel ging und man nahm Ilias von Homer mit, da wurde man am Eingang abgewiesen von der levitischen Wache. Dieses Buch kommt nicht in den Tempel. Das ist profane, in diesem Fall sogar heidnische Literatur, entspricht nicht der Heiligkeit des Tempels. Nur zum Beispiel Geschlechtsregister waren erlaubt im Tempel. Und das ist interessant, dass eben die Bibel genannt wird Hiera Grammata, weil das zeigt, nur kanonische Bücher wurden im Tempel aufbewahrt. Alles, was nicht dem Kanon der Heiligen Schrift entsprach, zum Beispiel die Makkabäer-Bücher, die durften nicht auf den Tempelplatz gebracht werden. Die Apokryphen hatten keinen Platz dort. Und das ist wichtig, weil die liberalen Theologen, die sagen uns, der Kanon war noch offen bis 100 nach Christus. Und dann gab es ein Konzil in Jamnia und da haben die Rabbiner schließlich den Kanon festgelegt. Und da müsst ihr denen fragen, wo steht das mit dem Konzil von Jamnia? Ja, irgendwo in der rabbinischen Literatur. Wo bitte? Ja, wahrscheinlich im Talmud. Ja, welche Stelle bitte? Die gibt's gar nicht. Es gibt Hinweise im Talmud, dass Rabbiner in Jamnia über verschiedene Bücher gesprochen haben, die gefragt haben, gehört zum Beispiel Hesekiel in das Alte Testament oder nicht? Obwohl es ja drin war. Und der Prediger. Das war schon längst alles festgelegt. Und der Beweis ist, dass eben auch zur Zeit Jesu war und schon davor waren die Bücher, die wir als Altes Testament haben, nur die waren im Tempel aufbewahrt und nichts anderes. War auch nicht erlaubt. Und darauf nimmt Paulus also Bezug auf diese Hieragrammata. Das sind die Schriften, die tempelwürdig sind. Ja, jetzt gehen wir weiter. Kapitel 4. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der da richten wird, Lebendige und Tote, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Wieder ein Befehl. Halte darauf oder stehe dazu, in gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Wieder wie betont, man muss begründen. Man kann nicht einfach ermahnen und sagen, das ist richtig, das ist falsch. Bitte, warum? Wir wollen den biblischen Erweis. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehre aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Mythen sich hinwenden. In dieser Zeit sind wir. Was man hören will, muss irgendwie kitzeln. Ja? Da will man irgendwie eine Lehre hören, wieder etwas Neues. Aha, jetzt die Leute fallen um nach hinten. Ist heute schon längst wieder vorbei. 50.000 Kirchen wurden mit Toronto-Segen erreicht weltweit. Es ist langweilig, brauchen wir etwas Neues. Und dann kam die Sache mit dem Goldregen. Leute hatten plötzlich die Zähne repariert mit Goldzähnen. Man wundert sich, warum nicht die Naturzähne, sind viel schöner. Ich möchte keine Goldzähne. Aber das war schon, das mit dem Goldregen, mit den Goldzähnen war wieder eine Welle, das sage ich auch schon, wieder vorbei. Und es braucht immer wieder etwas Neues, was irgendwie kitzelt in den Ohren. Sie werden die gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Und sie möchten Dinge, die kitzeln. Und sie sind allgemein offen für mythische, fabelhafte Dinge. Und welche Filme sind heute in? Das sind die mythologischen Filme. Herr der Ringe und wie sie alle heißen. Da rennen die Leute hin. Das wollen sie gehört, was irgendwie so übernatürlich, übersinnlich wirkt. Das ist toll. Und dann kommt du aber. Sei nüchtern in allem. Ich habe unter Punkt 18 aufgeführt, du aber sei nüchtern in allem. Das mit nüchtern sein übersetzte Verb nepho bedeutet gemäß dem neutestamentlichen Standardwörterbuch von Walter Bauer, das in der Fußnote genau angegeben, frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrung, Exaltiertheit. Das ist doch ein aktuelles Wort. Und beachten wir, es ist ein Befehl, ein neutestamentliches Gebot. Nicht, das soll man anstreben, das wäre besser. Du aber sei nüchtern. Das ist ein Imperativ. Also sei frei von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrung, Exaltiertheit. Und wer also dagegen verstoßt, verstößt gegen ein göttliches Gebot für Christen. Muss ja niemand kommen, das ist gesetzlich. Also das steht ja ganz klar im Neuen Testament. Und sehen wir, was da alles heute abgeht unter den Christen, das voll gegen diesen Vers widerspricht. In allem. Leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten. Vollführe deinen Dienst. Auch das ist ein Befehl. Tue das Werk eines Evangelisten. Das heißt nicht unbedingt, dass Timotheus ein Evangelist war. Wir sind ja auch nicht alle Evangelisten. Gewisse haben diese spezielle Begabung. Aber wir haben alle den Auftrag, das Werk eines Evangelisten zu tun. Und das ist ein endzeitlicher Auftrag. Tue das Werk eines Evangelisten. Wir müssen diesen Missionsauftrag müssen wir erfüllen mit Hingabe und eben unseren Dienst vollführen, zum Abschluss bringen. Und dann haben wir schon gelesen, Verse 6 bis 8, Paulus sagt, ich komme jetzt zum Schluss. Ich bin also bis ans Ende gekommen. Es gibt solche, die fangen gut an und enden schlecht. Und Paulus hat gut angefangen und hat gut geendet. Und damit ist er uns ein Vorbild. Es heißt in Hebräer 13, gedenket eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und den Ausgang ihres Glaubens anschauend, ahmet ihren Glauben nach. Also ganz wichtig, dass wir bei Männern Gottes, auch bei Frauen Gottes, wie eine Deborah und so weiter, dass wir schauen, wie enden die Leute. Ganz entscheidend, ihr den Ausgang ihres Glaubens anschauend, ahmet ihren Glauben, nicht ihre Art, ja, ihren Glauben nach. Wir sind ja alle ein bisschen verschieden, müssen uns nicht nachahmen. Ich habe auf dem Blatt noch alle elf Stellen aufgeführt im Neuen Testament, wo dieser Befehl nüchtern sein auch zu finden ist. Und dann möchte ich noch lesen, Kapitel 4, Vers 9. Befleißige dich bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Demas hat gut angefangen als Mitarbeiter. Ich habe die Stellen angegeben, Kolosser 4 und Philemon 1, wo er vorkommt. Und plötzlich hat er das Leben in der Welt lieb gewonnen und ist gegangen. Das ist ein wichtiges Beispiel für die Endzeit. Wir dürfen nicht erschüttert werden, wenn wir das immer wieder erleben. Menschen, die haben ganz klar einen Kurs gemacht und dann weltlieb gewonnen. Und dann Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, also nach Jugoslawien ist er gegangen. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, bringe mit, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erzeigt. Der Herr wird ihm vergelten nach seinem Werk, nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Also auch die Gläubigen in Rom. Als er vor Nero stand. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, auf dass durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Das ist Nero, hinter dem Satan stand. Und der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, welchem die Herrlichkeit sei in die Zeitalter oder von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Oder in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. Das ist übrigens eine schöne Anspielung auf das Unser Vater. Nur im Mehrheitstext. Matthäus 6, Vers 13 heißt es am Schluss vom Unser Vater, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und vorher heißt es im Unser Vater noch, errette uns, führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und Paulus sagt hier, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werke und bewahren für sein himmlisches Reich. Denn dein ist das Reich, welchem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Merken wir, das bestätigt den Mehrheitstext. Das spielt Paulus auf das Unser Vater an, so wie es im Mehrheitstext ist. In manchen Bibeln ist dieser Vers einfach weggelassen worden. Ja, jetzt möchte ich aber zum Schluss kommen und noch darauf hinweisen. 4, Vers 13, hier Punkt 21, Paulus will Bücher und Pergamente. Kurz vor dem Martyrium will er noch Bücher lesen. Und da könnte man heute sagen, jetzt in der Endzeit sollte man doch nicht mehr Bibelstudium betreiben, nur noch evangelisieren. Nein. Das Studium der Heiligen Schrift hat Bedeutung bis zum Schluss. Er wollte noch in der Todeszelle die Bücher, besonders die Pergamente. Zu eindrücklich. Und dann wollte er auch noch den Mantel. Hier Punkt 20. Der Mantel in Troas. Weil er wusste, dass jetzt bald der Winter kommt. Ich schließe Vers 19. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Eigenartig, warum hat er nicht geheilt? Befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßt dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und die Brüder alle. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. Amen. Er sah den Winter herankommen. Genauso wie er damals sah, die letzte Zeit, diese raue, wilde Zeit herannahen. Und er wollte den Mantel, um im Kerker warm zu haben. Und wenn wir denken an Römer 13 am Schluss, dort heißt es, zieht an den Herrn Jesus Christus. Ja, es ist so wichtig, dass wir das uns zu eigen machen. Wir leben jetzt in dieser kalten Winterszeit, der Endzeit. Und da gilt es, dass wir wirklich in Christus eingekleidet sind. Nichts ist so nahe wie die Kleider. Ja? Dass wir wirklich in unseren Herrn eingehüllt sind und so nicht erkalten in der Endzeit, wenn die Liebe der vielen erkalten wird. Und dazu möge uns der 2. Timotheusbrief wirklich ganz praktisch helfen. Wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir sind dir dankbar für die ganze Bibel und auch für den 2. Timotheusbrief, der so praktisch zu uns spricht und unsere Situation so direkt im Auge hat. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, wirklich jeder persönlich dieses Du aber umzusetzen und mit dir treu entschieden zu gehen, nicht uns mitreißen lassen durch den Irrwahn der Ruchlosen, wie Petrus schreibt, sondern dass wir dir treu sind und den Lauf vollenden. Amen.